Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, als gelernter Pädagoge weiß ich, man muss einfach anfangen, um denen, die sehr spät kommen, das Gefühl zu geben, dass sie was verpassen. Denn wir wollen ja noch die dritte Station auch miteinander bewältigen. Das ist jetzt für mich auch eine Premiere. Ich habe noch nie im Leben hier an dieser Stelle eine Rede gehalten. Es unterstreicht aber die Möglichkeiten, die wir hier im Abendmuseum haben. Es ist wirklich extrem vielfältig. Also, ich hatte Ihnen die Geschichte erzählt bis zum Abschluss des Vertrages. Und jetzt machen wir einen Zeitsprung. Der Zeitsprung geht in das Jahr 2007. Das neu gebaute Museum war fertig. Wir haben es festlich eröffnet. Die Bundeskanzlerin war da wegen der hohen Mitfinanzierung des Bundes. Der Ministerpräsident Kurt Beck war da wegen der hohen Mitfinanzierung des Landes. Es war insgesamt eine sehr gute Stimmung, unbeschadet der Tatsache, dass es über die Jahre immer viel Ärger gab. Ich gehöre dem Vorstand, der hier diese Geschäfte betreibt, der Stiftung, seit 1991 an. Und als ich im Jahre 2006 kurzfristig als Kulturstaatssekretär meine Tätigkeit unterbrach, um mich den schulischen Aufgaben zuzuwenden als Bildungsstaatssekretär, sagte ich damals zu meinen Freunden, dieser Verlust der Kultur, der mir persönlich schwerfällt, hat ein einzig Gutes. Ich muss mich um dieses Ding mit dem Abendmuseum nicht mehr kümmern. Es war grausam. Es war wirklich grausam. Wir hatten in jeder Vorstandssitzung furchtbaren Ärger, weil es meistens um Geldgeschichten ging, wo wir sehr unterschiedliche Vorstellungen hatten zwischen Menschen, die, sagen wir mal, gewohnt sind, mit der Landeshaushaltsordnung umzugehen, und Menschen, die gewohnt sind, dass sie persönlich kein Geld haben, aber das von anderen immer großzügig verbraucht haben. Ja, das ist wohl wahr. Diese Konflikte waren nie zu einem positiven Abschluss zu bringen, weil wir ja ein gemeinsames Projekt hatten, was uns einte. Wir wollten das Abendmuseum realisieren und deswegen haben wir auch viel Ärger miteinander sozusagen versucht durchzustehen. Unmittelbar vor Eröffnung dieses Museums ergab sich noch eine andere Problematik. Es wurde nämlich in den Medien bekannt, dass der Erbverein, der aus vielen Juristen bestand, diverse rechtliche Auseinandersetzungen auch mit den Medien, unter anderem mit der FAZ, durchgeführt hat unter Beratung von anderen Rechtsanwälten, die sie sich wiederum haben finanzieren lassen durch uns, durch das Land, aufgrund der Vertragskonstruktion. Und ich, ausgerechnet ich, der ich immer diesen Werken der Zusammenarbeit sehr kritisch gegenüberstand, war in der Notwendigkeit, unmittelbar vor Eröffnung des Museums in einer beachtlichen Medienschlacht, die nationalen Rahmen hatte, mit unendlich vielen Medien, die über uns herfielen, den Erbverein zu verteidigen und auch das Land zu verteidigen, mit der Folge, dass jedenfalls in den Tagen um die Eröffnung herum das Verhältnis zwischen Land und Erbverein sehr gut war, weil wir sozusagen die Verteidigung des Erbvereins auf unsere Fahnen geschrieben hatten. Die Sache nahm ein jähes Ende mit dem guten Verhältnis wenige Tage nach Eröffnung. Als nämlich das Museum fertig war, schrieb ich dem Vorsitzenden des Vereins einen Brief, in dem ich ihm formal mitteilte, dass das Museum ja nun bekanntlich fertig wäre und wir nunmehr erwarten würden, dass die vereinbarten Dauerleihgaben des Erbvereins ins Depot geführt werden. Es dauerte eine Weile, bis ich eine Antwort bekam. Ich hatte zwischendurch noch zweimal gemahnt und schließlich bekam ich eine Antwort, die mich sehr überraschte. Er teilte mir nämlich mit, dass die gemeinschaftlich verabredeten Leihgaben, die genau katalogisiert und aufgenommen waren, zu einem Teil zwischenzeitlich veräußert wurden. Daraufhin platzte die Bombe und wir haben uns sofort dann vom Erbverein getrennt und haben gesagt, eine Partnerschaft, die darin besteht, dass die einen ein Museum bauen und die anderen hinter dem Rücken des Partners Werke veräußern, die uns fest zugesagt sind, das kann es nicht geben. Und wir haben uns dann getrennt. Damit hatten wir ein Riesenproblem. Wir hatten jetzt ein Museum, aber wenig Kunstwerke. Wir hatten zwar in Vorbereitung des Museums für insgesamt 20 Millionen D-Mark, also 10 Millionen Euro, Kunstwerke gekauft, überwiegend vom Abverein, insgesamt 248 Werke, die sich in unserem Besitz befanden. Aber um ein so großes Museum zu unterhalten, war das am Ende doch ein bisschen wenig. Und der Abverein ist mehr oder weniger ein Monopolist, was Abwerke anbelangt. Es gibt zwar noch zwei andere Abstiftungen in der Welt, nämlich in der Schweiz und in Frankreich, aber die haben nur sehr wenig Werke. Im Wesentlichen hat der Abverein die Werke von Hans Arp. Und so haben wir uns dann entschlossen, aus der Not eine Tugend zu machen. Und diese Tugend geht wie folgt. Dieses Museum ist vierfach gleichzeitig bespielbar. Unten am Bahnhof ist ein in sich geschlossener Bereich mit drei Ausstellungsräumen. Diesen nutzen wir für sogenannte Crossover-Projekte, also Projekte, die zwischen der bildenden Kunst und anderen Elementen des gesellschaftlichen Lebens verbinden. Zeitgenössische Angelegenheiten, die nicht aber unbedingt jetzt hohen Kunstrang haben müssen. So haben wir zum Beispiel da unten eine vielbeachtete Märklin-Ausstellung gemacht, die sozusagen das Thema Bahnhof thematisierte, die übrigens sehr gut besucht war, insbesondere, wie man sich denken kann, von Kindern, aber auch von alt gewordenen Kindern, wie mich zum Beispiel, die es als eine Möglichkeit nutzten, sich zu erinnern an die Jugend. Und solche Dinge. Ein zweites konzeptionelles Element war dann natürlich, dass wir oben im Neubau ein Geschoss, nämlich das oberste, wir nennen es die Belle Etage, nutzen, um dauerhaft unsere eigenen Kunstwerke, die sich im Landesbesitz befinden, die besagten 248, zu präsentieren. Nie alle auf einmal, aber mit wechselnden Ausstellungen, gelegentlich ergänzt mit anderen Abwerken, die wir uns auf dem Weltmarkt sozusagen besorgen. Und dann haben wir auf der mittleren Etage die Möglichkeit, international beachtete, wechselnde Ausstellungsprojekte zu machen auf dem Sektor der bildenden Kunst, die mit Arp zu tun haben können, aber nicht zu tun haben müssen. Das heißt mit anderen Worten, Arp ist für uns ein wichtiges Element, aber eben nur ein Element, und wir sind kein ausschließliches Arp-Museum, sondern eben auch ein Museum, das sich der Kunstwelt insgesamt widmet. Das ist übrigens eine gute Entscheidung, denn wir sind mittlerweile zu der festen Auffassung gekommen, dass wenn wir je den Versuch gemacht hätten, uns hier ausschließlich mit den Werken von Hans Arp zu beschäftigen, wäre es auf die Dauer langweilig geworden. Ja, und dann hatten wir eine vierte Möglichkeit, nämlich hier diese Halle auszubauen, die ursprünglich als Werkhalle für einen Ateliersraum geschaffen war und zu einer Kunsthalle weiterzuentwickeln. Und es ergab sich die einmalige Situation, dass UNICEF im Besitze einer wertvollen Kunstsammlung war, der Kunstsammlung Dr. Rau, einem Medizinmann ähnlichen Zuschnitts wie Albert Schweitzer, der ein wirklicher Humanist war, Unternehmersohn, zu viel Geld gekommen war und als Kunstsammler eine ganz bedeutende Sammlung aufgebaut hat. Und UNICEF, die bekanntlich als Kinderhilfsorganisation nicht geübt ist, auf dem Sektor von Ausstellungen sich zu betätigen, suchte einen Partner, der das professionell kannte. Und sie wussten, wir haben noch freie Räumlichkeiten, und so konnten wir miteinander verhandeln und haben schließlich einen Vertrag miteinander gemacht, der beinhaltete, dass wir auf eine lange Laufzeit von über 20 Jahren dann einen bedeutenden Teil der Sammlung Dr. Rau hier zu unserem Depot bekamen mit einem Gesamtwert von sage und schreibe 118 Millionen Euro. Schon das ist ein Teil des Problems. Welches Museum kann sich schon solch einen Versicherungswert leisten? Das geht aber bei einem Landesmuseum. Wir sind de facto nun ein Landesmuseum, als eine Landesstiftung geführt, weil wir der sogenannten Staatshaftung uns bedienen können. Mit anderen Worten, wir müssen keine privatrechtliche Versicherung abschließen. Die würde normalerweise so teuer, dass man überhaupt kein Geld mehr hätte, um irgendwelche Ausstellungsprojekte zu realisieren, sodass wir in der Hinsicht ein interessanter Partner für UNICEF waren. So also bekamen wir die Sammlung Rau, die hier nun eine Heimstätte gefunden hat. Sie besteht aus sehr vielen Werken. Mit stetig wechselnden Ausstellungen wird sie präsentiert. Sie sehen hier im Augenblick die zweite Ausstellung. Es wird im Frühjahr eine dritte geben und im Herbst eine vierte. Der Kurator für dieses Projekt Sammlung Rau ist der Gründungsdirektor des Erbmuseums, Professor Dr. Klaus Galwitz, dessen Tätigkeit hier als Kurator wird mit dann dem vierten Ausstellungsprojekt der Sammlung Rau im September diesen Jahres seinen Abschluss finden. Das ist dann zugleich auch sein 80. Geburtstag und damit hat er sozusagen einen außerordentlich würdigen Schlusspunkt seiner verdienstvollen internationalen Laufbahn als Museumsdirektor dann hier mit diesem Projekt gemacht. Die Sammlung Rau hat für uns einen unschätzbaren Vorzug. Sie enthält bedeutende Kunstwerke über die letzten 5 Jahrhunderte. Alles, was Rang und Namen hat, vom Mittelalter an, Auszeit des Mittelalters bis zur Neuzeit, also Neuzeit im Sinne von beginnenden 20. Jahrhundert, findet sich in dieser Sammlung, sodass wir damit eine Chance haben, zu dem starken zeitgenössischen Bezug, den wir oben im Neubau haben, hier sozusagen die Station der Entwicklung der Kunstgeschichte zu präsentieren. Und wir wissen natürlich, dass die zeitgenössische bildende Kunst nicht jedermanns Sache ist, sodass damit auch ein Attraktionspunkt gesetzt ist von Menschen, die sich eher sozusagen für die traditionelle Kunst interessieren, dann auch gezielt hierher zu uns zu kommen, eben wegen der Sammlung Rau. Was wir aber zeitgenössisch machen und wie erfolgreich nunmehr die Arbeit ist, das werde ich Ihnen in der dritten Station meines Vortrages illustrieren. Der findet oben im Neubau Richard Meyer statt. Zudem kommen wir grundsätzlich auf zwei Wegen, nämlich unter Nutzung des Lüftes oder für die etwas Sportlicheren, wie ich zum Beispiel natürlich, unter Nutzung der Treppe. Sollte ich also oben etwas außer Atem kommen, dann hat das diesen Hintergrund. Aber ich motiviere den einen oder anderen mit mir die Treppe zu gehen, weil wir nicht alle gleichzeitig in den Lift kommen. Genau.